Verschiedenste Runden sind gespielt in der Super League. Ukrainische Fußballer sind am Vierwaldstättersee offenbar viel positiver drauf als in ihrer Heimat. Die Young Boys sind als einzige Sieger von der Runde Sieger von der Runde. Der FC Basel hat einen neuen Präsident. Das Sagen hat aber immer noch der, der nicht mehr Präsident ist. Und wir fragen uns, was passiert jetzt mit dem abgesagten Spiel von der Schweiz gegen die Ukraine? Sind Young Boys wieder ganz die Alten? Und wenn ist schon wieder eine Hand eine Hand? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit, dem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Wir fangen in Bern an, wo nach dem Sieg gegen Basel vermutlich der Bundesplatz jetzt schon abgesperrt ist für die Meisterfeier von IB. Oder, Dominik Wiemann?
Ja, vielleicht eher für einen Zibelmerit, der stattfindet und jetzt so ausfällt wie so vieles wegen Corona. Aber ich glaube, irgendwie die Meisterschaft ist noch ziemlich, ziemlich weit weg.
Im Oberwallis sitzt der Samuel Burgener, der alle 5 Minuten aufs Thermometer schaut. Samuel, ab wie viel Grad wirst du in Saas-Fee das Eis von der Eisbahn aufbauen?
Ja, momentan ist es wirklich nicht so gut. Es ist noch typisches Fußballwetter mit sogar Sonneneinstrahlung und Plustemperaturen. Aber ich hoffe sehr, dass es jetzt rapide runtergeht. Und alles, was unter Null ist, ist gut und taugt für Eis.
Das, ich glaube, das habe ich sogar mal in der Schule gelernt, oder?
Das ist gut, hast du aufgepasst.
0 Grad ist noch wichtig. Also die haben keinen Trick, wo du schon irgendwie bei 5 Grad können anfangen oder so. Schwierig, he? Mit Natureis.
Es gibt die Tricks, aber ich nur Lehrling, beweise ich die noch nicht.
Okay, wir fragen dich dann das nächste Mal. Und schließlich ist in Zürich der Thomas Schifferle. Thomas, für dich habe ich eine Frage, die mich per Twitter erreicht hat von Philipp. Und zwar, was meinst du zum Hinten-Rausspielen von den Young Boys? Wenn du irgendwie so der Hinten-Rausspiel-Gegner bist, tust du da differenzieren, oder?
Ich bespiele mit sehr viel Zug hinten raus und nicht das Bischi-Baschi und dann ist alles gut. Es gibt wirklich einfach ein Hin-und-Aus-Spielen und ein Hin-und-Aus-Spielen. Und IB macht das wesentlich besser als andere, die mir nicht so gefallen.
Apropos Bischi-Baschi, das von Tottenham, ich habe dir ein Video geschickt oder ein GIF, das kann ich dann in Newsletter machen. Was sagst du zu dem?
Das war hervorragend. Das ist alte José Mourinho Fußballschule.
Ich habe immer gemeint, dass José Mourinho ist. Vorne ist der
Harry Kane. Oder wo meinst du jetzt?
Nein, bei Chelsea.
Ah, der Dings, der Drogba.
Ist einfach die Drogba vor und dann hat man den Ball für gebölzt, oder?
Aber wenn du jetzt den Match angeschaut hast, Tottenham gegen Manchester City, ist es ein absoluter Klassiker, wie man den Fußball von Pep Guardiola kann auseinandernehmen kann.
Und da muss ich also jetzt auch noch schnell einschreiten. Also das ist ja ein typisches Vorurteil, dass der Mourinho nur ein Defensivtrainer ist, logischerweise. Ist es wichtig, kein Goal bekommen, aber seine Mannschaften können durchaus immer auch einen schönen Fußball spielen und schön steht er jetzt zur obersten Premier League.
Bist du Mourinho-Fan?
Ja, natürlich. Er hat das Triple gewonnen mit Inter und für das sind wir ihm das Leben lang dankbar. Und das ist jetzt schön. Ich finde ihn auch einen coolen Typ. Also ich empfehle allen Leuten, ihm auf Instagram zu folgen. Ist wirklich lustig, ist ein unterhaltsamer Typ. Wie so vieles tut man ein bisschen falsch verstehen manchmal, aber er ist mir 1000 Mal lieber als ein Guardiola, wo ja immer Jahr für Jahr hunderte Millionen ausgeben für Defensivspieler und sich dann der gleich wieder beklagt, dass Tottenham irgendwie mit 6 Spielern haben verteidigt und ja, jetzt irgendwo glaube ich, zweite Tabellenhälfte von Premier League steht. Also pro Mourinho ganz klar.
Apropos Italien, wie viel S hat eigentlich der Leader von der Serie A in seinem Namen? Ich habe das heute in der gedruckten Zeitung gedacht, hä? Wer ist dort Leader?
Also jetzt, glaube ich, Milan hat jetzt Sassuolo wieder überholt, aber du meinst ziemlich sicher Sassuolo, oder? Ja, weil das Abendspiel war noch in Milan gegen Napoli.
Okay. Genau. Ich bin halt noch Printleser, ich schaue gerne das Resultat von vorgestern an. Sassuolo war ganz oben.
Jetzt frage ich aber nicht, wo Sassuolo ist.
Wo liegt eigentlich Sassuolo, Samuel?
Irgendwo unterhalb von Mailand. Das weiss ich, weil er Kevin Prince Boateng mal gesagt hat, er wechsle von Frankfurt auf Sassuolo, das niemand verstanden hat und auch gesagt hat, dass er in der Nähe von seinem Kind kann sein.
Okay, aber unterhalb von Mailand ist in Italien noch viel, oder?
ist viel.
Es ist, ist in der Nähe von Bologna.
Okay, das ist doch schön.
Was ja unterhalb von Mailand ist.
Bitte. Ist Bologna ist doch oben, oder nicht? Oben rechts von Mailand.
Nein, Bologna
ja,
ist so.
Ja, es yes, ist mehr Maria. Ins Landesinner, aber also das Trab 2 Stunden von Mailand.
Okay. Also Bologna hat einmal einen berühmten Schweizer Stürmer gespielt.
Der Kubi doch nicht.
Mhm, ganz genau.
Und der Plerim auch, ja. Cemaili.
Ich habe vorhin einen berühmten Stürmer gesehen.
Ist auf jeden Fall eine schöne Stadt, Bologna. Obwohl ich nicht weiss, wo sie liegt, ich war schon dort. Und
Essen ist grossartig, also kann ich allen Leuten empfehlen.
Und die Band Wanda hat ein grossartiges Lied über Bologna geschrieben. Aber das nur nebenbei.
Gut, also wir sind doch jetzt hier wunderbar in den Schweizer Fußball reingestartet. Ich weiss nicht, ob sich noch irgendjemand mag erinnern, aber letzten Dienstag hat ein Spiel stattfinden zwischen der Schweiz und der Ukraine, das dann nicht stattgefunden hat, wegen Corona. Der Luzerner Kantonsarzt hat die gesamte ukrainische Mannschaft plus Betreuer in die Quarantäne gesteckt. Und haben dann doch wieder in die Ukraine ausreisen und dort sind sie aber alle negativ getestet worden. Ist das einfach die positive Ausstrahlung von der Innerschweiz, Thomas, oder an was liegt das?
Ich kenne den Kantonsarzt von der Ukraine nicht, aber ich bin nicht ganz überrascht, dass die Spieler von der Ukraine daheim wieder alle negativ gewesen sind. Nein, es ist natürlich eine ganz sehr leidige Geschichte wieder mit all diesen Kantonsärzten, wo ich immer ganz nicht aufpassen muss, was ich sage, wenn ich öffentlich rede, plötzlich eine Macht bekommen haben und von einem Kanton zum anderen anders entscheidet und jetzt da eine ganze Mannschaft in Quarantäne steckt, wo es in Deutschland noch gegangen ist, drei Tage vorher. Es war einfach ein ziemlicher Eingriff jetzt in die sportliche sagen wir jetzt mal Entscheidungsfindung. Oder? Also in sportliche Fairness ist einfach nicht mehr gewährleistet jetzt gewesen. Und jetzt wird es irgendein Vorfall geben für die Schweiz oder es wird es losgehen. Also es ist einfach es ist relativ bemühend, das Ganze.
Wobei man muss sagen, die Ukraine ist jetzt schon nicht gerade irgendwie die Nationalmannschaft, die am wenigsten Corona-Fälle hatte. Also sie haben irgendwie in Deutschland 3 und in der Schweiz nochmal 4. Also man hätte jetzt nicht davon ausgehen, dass alle dort noch nicht in der Inkubationszeit sind bei dieser Reisegruppe.
Aber sie haben immer noch genug Spieler gehabt, die negativ gewesen wären. Und sie hätten können spielen. Und sie wollten spielen.
Ja, aber jetzt sind wir, glaube ich, auf dem falschen Pfad, wenn wir hier die Kantonsärzte kritisieren in einem Fußball-Podcast. Also das finde ich jetzt übersteigt ein bisschen Kompetenz.
Wieso sollen so unsere Kompetenz übersteigen?
Ja, also bitte. Ich meine, wir wissen erstens mal nicht alles. Ich vermute, der Kantonsarzt hat sich ein Bild von der Lage gemacht und aufgrund von dem entschieden. Und es gibt gewisse Standards in der Schweiz und die hat er wahrscheinlich befolgt und
das Problem ist, was ich gesagt habe, ist, das Problem ist, dass die Standards von Kanton zu Kanton anders interpretiert werden.
Aber jetzt im Moment ist es ja eher von Luzern zu Ukraine unterschiedlich. Aber was Fakt ist, das Spiel hat nicht stattgefunden. Es wird auch nicht nachgeholt, weil es schlicht keinen Termin gibt dafür. Es ist jetzt auch nicht gerade drängend, weil man muss irgendwie ja nicht gerade jetzt gerade wissen, wer abgestiegen ist in der Nations League und wer nicht. Die UEFA kann sich da ein bisschen Zeit nehmen, aber eben, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es hat ja so einen Fall gegeben, den du gut kennst, Dominik, oder? Also eigentlich ein Präzedenzfall in der jetzigen Saison von der UEFA.
Also du meinst zwischen Juventus und Napoli, oder was?
Nein, in einem UEFA-Wettbewerb zwischen Klaksvík und Bratislava. Das war ja für Bern entscheidend gewesen.
Ja gut, ja, es ist dann, so ist Klaksvík der Gegner gewesen, wobei sie hat das vielleicht auch sportlich geschafft. Muss man dazu sagen, ja genau, also dort ist die Mannschaft ist beim Einreisen auf Färöerinsel diverse Spieler gehabt, die positiv getestet worden sind. Und es war auch ein langes Hin und Her gewesen. Und schlussendlich hat es geheißen, ja gut, es dürfte, also sind noch einige Spieler eingeflogen worden, ich glaube so Juniorenspieler, Unprüfte. Aber dann hat es, glaube ich, noch einige positive Tests gegeben und hat der Match nicht stattgefunden und Klaksvík ist dann eine Runde weitergekommen.
Und dort war ja genau das Gleiche gewesen. Also Slovan Bratislava hat nachher auch gesagt, ja, also das ist eigentlich der Kantonsarzt von der Färinger, hat uns eigentlich reingelegt. Wir hatten genug Spieler gehabt, die haben können shooten. Und dort war der Termindruck relativ hoch gewesen, also weil nachher ist dann gerade das Spiel gegen die Young Boys auf dem Plan gewesen, da hat mir irgendeinen Gegner müssen anstellen. Und dort warst du einfach recht unzimperlich gewesen und hat gesagt, wer krank ist, ist selber die Schuld. Und hat dann dort den Vorfeldsieg für Klagsvik durchgesetzt.
Genau, ja. Was ja für die Schweiz sprechen in diesem Fall.
Jetzt wissen wir auch gar nicht, ob das eine gute Saison war von der Schweiz oder nicht, aber das haben wir ja in der letzten Sendung schon besprochen. Gibt es noch irgendetwas zu sagen, Samuel? Hast du das Spiel gerne geschaut? Hast du nicht gewusst, was du am Dienstag so oben sollst machen?
Mal, ich habe mich schon gefreut. Es hat ja so ein bisschen Entscheidungs- und Finalcharakter gehabt, auch wenn es nur Nations League war. Und ich hätte jetzt gerne Schweizer so gegen einen Gegner gesehen, wo sie nominell überlegen sind, wenn man das so sagen kann. Hätte ich mich Wunder genommen. Und zum anderen ist halt zu sagen, es rezipiert sich. Es ist, die Geschichte wird es jetzt immer wieder geben. Und er braucht wahrscheinlich tatsächlich einfach eine Institution, die über dem Fußball steht und eine gewisse Entscheidung fällt. Wie die norwegische Regierung, die das Team nicht hat ausreisen lassen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie jetzt eben der Luzerner Kantonsarzt, der das Spiel verbietet. Es braucht Leute, die Verantwortung übernehmen. Da ist der Fußball mit einer Wirklichkeit konfrontiert. Und das ist er sich überhaupt nicht gewöhnt. Und darum ist er so irritiert. Und macht jetzt gerade eine neue Erfahrung.
Gerade der Fall in Norwegen, der ist jetzt ja relativ absurd. Oder? Er verbietet den Spielern, auf Meinung zu reisen und zu spielen. Aber die Spieler dürfen trotzdem ausreisen in die Länder, wo sie herkommen, von ihren Club. Also der Haaland beispielsweise hat jetzt wieder zurück auf Dortmund. Er ist jetzt geheißen, er muss 10 Tage in Quarantäne. Dann hat es geheißen, nein, er muss gleich. Nicht. Und hat am Samstag dann 4 Goal gespielt. Wo da die Logik einmal ist, übersteigt meine Fantasie.
Es ist doch nicht jetzt an Eis oder am Fußballbetrieb jedes Mal die Logik auszusuchen. Ich glaube, wir müssen in der Phase jetzt gewisse Widersprüchlichkeiten aushalten. Das ist sehr wichtig. Und schlussendlich auch einfach ein Grundvertrauen in die Institutionen haben. Und irgendjemand muss Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen sind schwierig zu treffen. Die Entscheidungen können widersprüchlich aufgefasst werden. Das ist alles völlig klar. Aber irgendjemand muss etwas machen. Und ja, jetzt ist der Fußball so in einer Phase, wo der niemand die Allmacht hat. Und das ist für ihn schwierig.
Ich habe gar nicht gewusst, dass ein Wallis eine Obrigkeitshörung sein kann.
Ja, das ist verrückt.
Wobei es hat einen Vorteil, jetzt gerade, dass die Schweiz gegen die Ukraine nicht gespielt hat. Da hat man in aller Ruhe können den Schwanen gegen Deutschland schauen.
ich hatte den erst beim 3-0 eingeschaltet. Das ist, glaube ich, so ein klassischer Schweizer Reflex, oder? Oh, der Deutsche liegt 0-3 zurück. Ich habe zwar gemeint, der Reflex gäbe es nicht mehr. Aber Ich habe es interessant gefunden, 0-3 habe ich gefunden, jetzt ist ein spannender Moment, so, zum schauen, was jetzt passiert. Und ich muss auch sagen, der Spanier war ein bisschen gemein gewesen, oder? Also im Normalfall, bei so einem Länderspiel mit Testspielcharakter ab 3-0, da hört man doch eigentlich einfach auf und lässt dem Gegner noch so ein bisschen seine Ehre und macht ihn nicht einfach ganz in Kaffee. Haben die einfach nicht können aufhören, die Spanier?
Also gegen die Schweizer hätten sie auch aufgehört bei diesem Spiel spannend, aber ich meine, es ist Deutschland, oder? Also da kann man in so einem Match kann man noch ein Zeichen setzen. Aber was man dazu auch muss sagen, also das lässt natürlich die Schweiz jetzt in Retro-Perspektive schon noch ein bisschen besser aussehen, also gegen die Spanier. Wir waren ja sehr streng gewesen, vor allem gerade nach dem Auswärtsmatch von den Schweizer, aber ja, es zeigt eben schon, wenn sie mal in eine Spiellaune reinkommen, kann die Mannschaft immer noch grossen Schaden anrichten.
Vielleicht haben die Spanier einfach die Deutschen ein bisschen ernster genommen wie die Schweiz. Das könnte ja sein.
Das mag sein, aber eben.
Aber es relativiert dann vielleicht auch wieder ein 3-3 von der Schweiz in Deutschland.
Ich verbiete jetzt ab sofort die Quervergleiche, weil das bringt ja null und nichts.
Es ist eigentlich relativ nicht in deiner Zuständigkeit, oder? Bist du nicht der Kantonsarzt von dieser Sendung?
Das finde ich aber noch gut.
Quervergleich, können wir 15 Minuten lang in Quarantäne. Ich habe am Schluss das Gefühl gehabt, die Spanier haben eigentlich haben sie gar nicht so unbedingt Wellen noch, aber sie haben halt immer den Ball gehabt und einfach nur hinten rum spielen geht ja nicht. Und wenn du schon mal vorne bist, warum dann halt nicht auch noch schiessen?
Aber also das Demütigende von den Spaniern gegenüber den Deutschen war ja nicht gewesen, dass sie die Goal noch geschossen haben. Das Demütigende wäre gewesen, wenn sie die nicht mehr geschossen hätten und sich zurückgenommen hätten. Und ich habe mich dann so in meine Eishockey-Junioren-Zeit erinnert, wo es geheißen hat, ja, wenn wir mal 8-9 Goal voraus sind, dann fahren wir runter. So. Und das hat der Gegner jeweils gemerkt und hat natürlich sofort wahrgenommen, dass da der Gegner nicht mehr bei der Sache ist. Und das ist die eigentliche Demütigung gewesen, dass, nicht mehr, dass man die Luft rausnimmt.
In welchem Spitzenteam bist du da gewesen?
Das war irgendwie EHC Saastal oder so etwas.
Wir haben immer eine gute Juniorenmannschaft, auch F und E-Junioren und so. Unser Trainer hat eigentlich einen Nadis-Nachspieler rausgenommen. Also das letzte haben wir die Matches. Was ist man? Juniorenfußball 7, oder? Und dann haben wir irgendwie noch zu 5. oder zu 4. fertig gespielt. Aber ja.
Aber was ja der, also sehr niederträchtig ist gegenüber dem Gegner.
Warum sind ihr auch nicht alle Profis geworden? Das ist ja grausam. Wie super, dass die gewesen sind als Kinder. Im American Football gibt es ja noch die Mercy Rule. Ich glaube, was ist es ab 21-0? Oder noch mehr? Nein, nicht 21. Das wären ja nur 3 Touchdowns. Da hört man irgendwann einmal auf.
Was ich glaube schon mal gesagt habe, wir haben mal beim FC Oberwinterthur 26-0 gewonnen gegen den FC Wiesendungen. Aber Wiesendungen, die sind schon noch zu 9. angekreist.
Das sind ihr zu wenig sozial gewesen, dass ihr einen von einem Ersatzspieler übergeschoben habt. Das finde ich jetzt schon...
Das ist gar nicht zur Diskussion gestanden. Die sind stolz gewesen, dass sie nicht zu 9. waren. Die wollten nicht verstärkt werden.
Ich glaube, Wiesendungen hat gemeint, sie seien euch so überlegen, dass sie zu 9. anfangen. Vermutlich, oder? Also es sind 35 Punkte beim American Football, damit wir das auch noch haben.
Das erinnert mich jetzt gerade, sorry, an die Anekdote von Peter Zeidler in Sosho, ist es glaube ich, wo der Präsident keine Ahnung von Fußball hat, anscheinend. Und dem der Zeidler Chines, quasi, oder? Genau, der Chines, dem Zeidler quasi empfohlen hat, er soll doch mal mit 10 Spielern anfangen und den Gegner verwirren, indem er den 11. einwechselt.
Der Chines, sehr schön. Lasst uns doch zum Schweizer...
Nach dem Afrikaner jetzt der Chines, genau. Genau,
und nach dem italienischen Einwanderersohn, den haben wir ja in der vorletzten Ausgabe kategorisiert. Ich glaube, es endgültig.
Genau. Gell, du Dominik. Nein, aber darf man das überhaupt? Das 10. anfangen? Ich weiss es gar nicht.
Mal, man darf, glaube ich, so. Also, wir haben das erst im Firmenfußball, haben wir auch das 10. angefangen. Also... Und dann ist der Spieler auch 5 Minuten später gekommen, also das ist gegangen.
Und das zählt nicht als Einwechslung. Wir haben so viele Schiedsrichter unter unseren Hörerinnen und Hörern, das wird mir jemand schreiben, ob das als Einwechslung gilt oder nicht. Ich weiß, wir haben einmal ein Spiel zu 10. angefangen und dann ist es ganz knapp geworden, weil in der Pause einer noch arbeiten musste, dann sind wir noch 9 gewesen. Das ist beim FC Basel die Viertligamannschaft gewesen. Und dann, bei diesem Match, ist der grosse Jörg Berger vom Trainingsplatz, ich hatte irgendwie noch ein bisschen später Training vorbeigelaufen und hat gesehen, dass da irgendwelche, das war eine Mannschaft gewesen, aus irgendwie, wir haben dort kein A-Junioren-Team gehabt, weil der FC Basel damals zu wenig Schiedsrichter gehabt hat. Also sind irgendwie A-Junioren gemischt gewesen mit 40-jährigen, eher ein bisschen rundlichen Herren. Und Jörg Berger ist dort vorbeigelaufen, schaut sich das an und sagt, was sind das für Würste? Sehr motivierend
gewesen. Es ist ja schon interessant, dass wir jetzt vom Spitzenfußball so in die Niederungen vom Amateurbereich gehen und in unsere Erinnerungen zurück. Aber man muss auch sagen, es funktioniert auf allen Stufen genau gleich. Und so kann man sagen, dass die Deutschen gegen die Spanier wahrscheinlich auch besser gespielt hätten, wenn sie es ohne den Philipp Max hinter links gemacht hätten. Also so, es ist immer eine Verbindung.
Und Jörg Berger hat sie dann auch nicht gut gefunden. Also, lasst uns zum Schweizer kommen.
So eine Aussage, wie näher an Young Boys angekommen. Wie viele Spiele sind gespielt? 6. Wie viele Runden hat es? 36. Wenn wir dann nochmal anschauen, wenn es fertig ist. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo sie 10 oder 12 Punkte Vorsprung hatten. Aber nichtsdestotrotz, natürlich bist du enttäuscht, wenn du 8 Punkte Rückstand hast. Wir müssen weiter auf uns schauen, Spiel für Spiel nehmen. Und nicht hier links und rechts schauen und sagen, wir müssen jetzt irgendjemanden jagen oder so. Es ist wichtig, dass wir als Team zusammenwachsen, dass wir einen Spielstil entwickeln, der für uns richtig ist. Und dass wir einen Spirit auf den Platz bringen, wo wir jedes Spiel gewinnen können.
Der Tim Klose, der zum ersten Mal gespielt hat in einem Pflichtspiel für den FC Basel. Ich habe es lustig gefunden, dass es ein relativ langes Interview auf SRF Online drauf. Und am Schluss ist er richtig noch ein bisschen angepisst, weil er auf die 8-Punkte Rückstand angesprochen wird und weil sie in Basel immer noch das Gefühl haben, sie spielen um den Meistertitel. Dominik, du bist dort gewesen. Spielt der FC Basel um den Meistertitel?
Ja, in der ersten Halbzeit hat er den Anschein gemacht, wie er könnte, um einen Meistertitel zu spielen. Aber er hat es halt noch eine zweite Halbzeit gegeben und da war man auch schon ziemlich weit davon entfernt gewesen.
Ich habe mir kurz überlegt, ist der Kunstrasen, wie alt ist der da, der verlegt? Hat er so ein bisschen Neigung in eine Richtung? Es ist so, in der ersten Halbzeit ist es in die eine Richtung gegangen, in der zweiten auch nochmal in die gleiche.
Ja gut, so extrem. Also mir dünkt, also ich habe so noch auf einem Ohr die Übertragung gelost. Also ich war im Stadion, aber Fernsehübertragung gelost. Und da ist Basel schon ein bisschen stark geredet worden. Also ja, in der ersten Halbzeit habe ich ausgeglichene Match gesehen mit einem zwingenden FC Basel. Also, aber in der zweiten Halbzeit ist es schon sehr deutlich gewesen.
Ist ein guter Match gewesen, zum Schauen, muss ich sagen. Und also gerade die erste Halbzeit ist gut gewesen, weil es ein sehr ausgeglichener Match war und weil mich Basel positiv überrascht hat. Und in der zweiten Halbzeit habe ich nicht gemerkt, dass Basel noch weiss, wo die andere Platzhälfte ist. Also es war relativ deutlich dann gewesen. Ich werde jetzt auch nicht wahnsinnig viele Chancen mehr gehabt, um denen zwei Goal zu schiessen, aber ich habe da gerade ein Interview von dem neuen Clubpräsidenten vom FC Basel, Reto Baumgartner, und der Schlusssatz in dem Interview rein, am Samstag veröffentlicht in der NZZ, heisst: Der FC Basel hat eine Mannschaft, mit der man Meister werden muss. Wahrscheinlich hat das der Team Klose auch gelesen, das Interview, und dann entsprechend sich geäussert nach dem Match. Also, denke ich, ganz leicht dick über den Auftrag vom Herrn Baumgartner.
Aber das Spannende ist ja, also der Ciriakos Forza hat nach dem Match bei der Medienkonferenz hat er auch gefunden, ja, wir haben eben das Potenzial, um den meisten Titel mitzuspielen. Andererseits hat er aber auch Zeit eingefordert, hat auf die wichtigen Absenzen verwiesen, wobei man muss sagen, wenn ich so auf die Absenzenliste schaue, ist es bei IB und bei Basel ähnlich gewesen. Hat eben gesagt, dass wir jetzt auf die jungen Spieler setzen und das Zeit braucht. Und das denke ich mir ein bisschen komisch. Einerseits redet man vom Potenzial, Meister wollen zu werden oder können zu werden. Andererseits fordert man Zeit. Ich meine, ja, in 2-3 Wochen kann der Rückstand noch deutlich grösser sein als 8 Punkte. Und der wird sicher schon das erste Mal schon leicht unangenehm für einen Ciriakos Forza. Also, ja, das ist noch spannend gefunden, die Ambivalenz.
Ja, also Kommunikation habe ich auch sehr spannend gefunden. Erstens, das Zeug mit dem Ciriakos Forza hat das Potenzial. Ich meine, selbstverständlich hat der FC Basel und müsste der FC Basel das Potenzial haben, für das schlimme Wort wieder zu brauchen, um den Meistertitel mitzuspielen. Und dann kommt der Baumgartner, der relativ neu im Amt ist und das erste Interview in der nationale Presse gerade nutzt, für die Aussage zu platzieren, mit der Mannschaft müssen wir Meister werden. Das sind so die Feinheiten von der Sprache. Ich meine, er hätte ja können sagen, man darf Meister werden, aber mit dem, man muss Meister werden, hat er einfach wie ausgeblendet, dass da noch die Young Boys sind. Und das ist die erste Halbzeit gekommen, die ich auch mit sehr grossem Interesse verfolgt habe, wo man gesehen hat, okay, ja, der FC Basel hat gute Fußballer in ihren Reihen, da kann etwas entstehen, da ist etwas Hoffnungsvolles drin, und dann kam aber die zweite Halbzeit gekommen, und da haben wir einfach wieder die sagenhaft grossen Unterschiede gesehen von diesen zwei Teams, und man hat bei IB gemerkt, wow, wie wahnsinnig konsistent ist das alles, wie wahnsinnig kraftvoll ist das, wie physisch überlegen sind die, wie eingespielt sind die, und einfach, was haben die für einen Dampf und für eine Courage, also rein aus dem Körperlichen raus, und ja, darum habe ich dann die Aussage von, mit dem Kader müssen wir Meister werden, doch irgendwie irritierend gefunden, gerade im Nachhinein.
Aber wahrscheinlich hat das der Baumgartner natürlich gesagt, weil der FC Basel den grossen Peit im Kasami geholt hat. Und wenn man den Kasami in der Mannschaft hat, muss man doch Meister werden, Samuel.
Ja, grundsätzlich sehe ich das auch so, aber es ist auch einfach wirklich offensichtlich, dass der Peit im Kasami noch ein paar Spiele braucht, um irgendwie ein Level zu erreichen.
Was ich mich gefragt habe, was man am Fernsehen nicht so gut sieht, Dominik, du kannst mir das vielleicht erklären. Hat IB irgendetwas geändert in der Pause? Weil vor der Pause habe ich gefunden, hat der FCB das sehr, sehr gut gemacht. Sie haben die Löcher auf der Seite hinter der Außenverteidigung von IB in dem 4-4-2 haben sie konsequent reingespielt. Sie haben ja auch das Goal so geschossen. Der Pululu, der sein Speed endlich einmal offensichtlich richtig einzusetzen weiss, Und das ist ja doch nach der Pause überhaupt nicht mehr passiert. Ist das gewesen, weil der FCB abgebaut hat oder hat der IB irgendwie etwas konsequent verändert?
Also ich glaube, es war ein bisschen beides gewesen. Der Gerardo Soiano hat nach dem Match auch noch vom Kontrollverlust geredet, der eben zu dieser wirklich sehr unterhaltsamen ersten Halbzeit hat geführt, wo ja wirklich es ist hin und her gegangen in diesem Match. Oder? Und man hat aber auch schon gedacht, sie insofern auf das reagiert, dass sie in der zweiten Halbzeit viel mehr Sorge zum Ball getragen haben. Also klar, das 2-1 fällt nach einem Ballgewinn, wo es dann gerade schnell nach vorne geht. Aber grundsätzlich haben sie natürlich Basel viel weniger die Möglichkeit gegeben, schnell umzuschalten, schnell in die Spitze reinzugehen.
Meine Lieblingsszene war in der 57. Minute. Dort hat es Basel mal geschafft. Der Chegrova kommt genau dort am Ball, wo er ihn nachher verliert vor dem 2-1, aber ist dort nicht unter Druck. Spielt einen Doppelpass mit dem Beitim Kasami, einen sehr schönen Doppelpass. Und dann ist es 4 gegen 4, vielleicht sogar 5 gegen 4 für Basel-Situation. Und er entscheidet sich für den Flachschuss aus 30 Metern. Der Valentin Stocko geht fast durch und die Kamera schneidet nachher, also die Regie reagiert schnell und schneidet auf den Chiriakos fort, wo um einen anderen flucht auf der Bank und ausruft. Das ist halt so, das ist irgendwie, so Szenen finde ich super.
Ja, also wir haben wirklich sehr gut gehört, das Forza von der Tribüne aus, von der Medientribüne aus. Wir haben auch noch eine spannende Szene gefunden und das wird jetzt spannend sein zum Weiterbeobachten betreffend Kasami. Also einer ist wirklich, ich glaube es war bei einem gegnerischen Abstoß, hat er und der Korke haben sich 30 Sekunden lang gefühlt der Spieler zugewiesen. Also der Kasami hat immer wieder gesagt, dem Korke, nimm ihn da, nimm ihn da. Und der Korke hat immer wieder Kasami gesagt, nein, nimm ihn da. Und daraus interpretiere ich zumindest eine leichte Unlust beim Paitin Kasami, so ein bisschen die defensive Rolle zu spielen. Und ich bin gespannt, wie sich das wird entwickeln.
Was ja am Wochenende auch noch war, ist das tolle Spiel Servet gegen Lugano. Samuel und Thomas, die haben es sicher nicht gesehen, weil die sind ja im Wallis gewesen, beim FCZ, oder?
Ich habe es nicht gesehen, nein.
Genau. Zum FCZ kommen wir nachher gerade, aber ich würde trotzdem schnell, weil Lugano ja immerhin, oder? Auch Spitzenclub und Servet nach Verlustpunkt. Kennt eigentlich noch jemand das System Verlustpunkt?
Wie sieht das aber aus nach Verlustpunkt? Kannst du das uns sagen?
Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, dann ist es nur heute aufgegangen, weil das SRF hat so eine lustige Tabelle gezeigt am Sonntag. Sie haben die Frauen von St. Gallen Start drin gehabt und unten irgendwie zwei Teams auf dem gleichen Platz, obwohl das eine Team deutlich einen Punkt mehr gehabt als das andere. Da habe ich gedacht, eben, ob sie die Verlustpunkte wieder früher gerübelt haben. Das haben wir früher noch gemacht, nur in der Schweiz. Wenn zwei Teams gleich viel Spiel gehabt haben, dann hat man nicht das mit der besten Goaldifferenz vorne gehabt, sondern das, wo weniger Punkte schon verloren hat auf dem Weg dahin, also wo weniger Spiel gehabt. Egal. Ich habe mir das Spiel angeschaut, 5 Minuten lang und habe mich dann entschieden, den Keller aufzuräumen, weil ich dachte, das ist spannender als das, was hier geboten wird, und habe dann aber mein Handy im Hosensack gehabt und Kopfhörer an. Und das ist so toll gewesen. Ich möchte dem Sascha Rufer, der das Spiel kommentiert hat und uns, glaube ich, ab und zu zuhört, ein Lob aussprechen. Er hat dann auch gar nicht durchkommentiert, weil er hat einmal gesagt, es ist mega langweilig. Und das kann man dann nicht die ganze Zeit sagen, sondern er hat dann minutenlang geschwiegen und in meinem Hosensack hat es so tönt. Und wenn für euch da draußen, die jetzt zuhören, wenn ihr Kopfhörer anhabt, gehört das besser. Die Atmosphäre aus dem Stade de Genève, den ich jetzt schnell einspiele. Und so weiter und so fort. Hat es aus meinem Hosensack getönt. Es hat so Pock gemacht. Die Trainer haben brüllt. Sonst ist eigentlich nicht viel gelaufen. Das war die erste Halbzeit gewesen. Ich habe das sehr entspannend gefunden. Und mein Keller ist super aufgeräumt gewesen nach einer Halbzeit. Kann ich nur empfehlen.
Also kontemplativ, würde man dem sagen.
Ja, genau. Jetzt bin ich gerade eingeschlafen. Aber ja.
Aber wieso hast du nicht Sion Zürich geschaut? Das wäre genau das Gleiche gewesen.
Weil ich kein Pay-TV-Kund bin.
Aha.
Ich habe noch Free-TV geschaut.
Aha, ja. Gut.
Ja. Ah, übrigens, jetzt weiß ich nicht, wer mir geschrieben hat. Mehrere haben mir geschrieben, eine Sendung, wo du dich nicht über die Namensänderung vom Teleclub tagst aufregen, es sei keine gute Sendung. Das wäre jetzt deine Chance gewesen, Thomas.
Sei keine gute Sendung, ist gut. Nein, ich finde einfach den Namen ein bisschen komisch. Sag es jetzt mal zurückhaltend. Aber es ist super. Blue ist irrsinnig.
Okay, also da niemand den Match sonst geschaut hat, die zweite Halbzeit war um einiges unterhaltsamer gewesen. Und wer war super gewesen, Thomas?
Ja, ich habe jetzt gewartet auf den Hinweis und dann habe ich bei Blue, ehemals Teleclub, habe ich Zusammenfassungen geschaut, schnell, und dann ist das angekündigt worden, die Szene mit dem Lieblingsspieler Numa Lamanchi, als wäre jetzt das ein Jahrtausend-Goal. Und dann habe ich gedacht, was kommt jetzt da? Und ja, es ist okay gewesen, Ballannahme. Nachher ist dann ein ganz normales Goal. Aber zuerst hätte man meinen können, also ich habe nochmal ein Jahrtausend-Goal, das noch nie geschossen worden ist. Und das Goal, das der Bergkamp seinerzeit für Arsenal in Newcastle oben nochmal geschossen hat, das sehe ich also dafür für weisse Knaben. Aber ich mag es dir gönnen, Florian, dass dein Lieblingsspieler ein Goal geschossen hat.
Er ist einfach super. Also, er ist eigentlich das, was Lugano hat. Servet ist vor der Halbzeit in Führung gegangen, nach dem Eckball. Und Lugano hat in der zweiten Halbzeit etwas machen müssen. Und dann ist er nur mal Lavanchi weiterführend. Der linke Außenverteidiger übrigens auch. Also, die machen das schon sehr clever. Und was mich dann ein bisschen überrascht hat, ist, nach der Zusammenfassung vom SRF jetzt nachher geheißen, ja, wenn Lugano mal etwas machen muss, dann sieht es zäh aus. Stimmt überhaupt nicht. Die haben das gut gemacht, haben das 1-1 verdient. Haben bewiesen, dass sie auch mit dem Ball etwas machen können. Und der Numa Lavanchi ist mein Held. Und der Dominik und der Samuel ist wahrscheinlich das Thermometer anschauen. Und der Dominik hat geschaut, ob der Bundesplatz jetzt schon abgesperrt ist. Da sind wir noch da.
Ich würde noch gerne etwas zum Lavanchi sagen. Es ist sehr interessant. Er Schienentransfer damals von den Grasshoppers zu Lugano war wie so sinnbildlich gewesen, dass der FC Lugano als etablierter Club wahrgenommen wird im Schweizer Fußball, weil der Lavanchi hat irgendwie nach dem Wechsel kommuniziert, ja, er hat sich eine Verbesserung gewünscht, fußballerisch. Und bei den Grasshoppers sind alle total irritiert gewesen, was jemand verlässt ist, Richtung Lugano für eine Verbesserung anzustreben. Und das ist halt tatsächlich passiert in dem Moment. Und ja.
Ganz so ist es nicht gewesen. Ja, der GC hat Lavanchi nicht mehr wollen.
Aha, ja, das sagt man auch immer.
Nein, das war ja so gewesen. Sie haben dann also quasi, ja, nicht gerade mit Jim von Jump vom Hof gejagt, aber sie haben dann doch mit deutlich kritischen Worten nicht mehr wollen behalten, weil er defensiv viel zu schlecht sei und die meisten Gegengol seien auf seiner rechten Seite passiert. Und dann haben sie ihn abgegeben.
Auf fairer Weise muss ich ja sagen, um auch noch schnell meinen Senf dazu zu geben, also nicht zum Lavanchi, sondern zu Servet Lugano. Also ja, Servet muss ja den Match eigentlich noch gewinnen, also die haben ja zwei Riesenchancen, gerade in den letzten Minuten. Und ja, also ich mache Lugano wirklich alles gönnen, ich hoffe, sie können wirklich eine gute Rolle spielen, aber ich erkenne schon so ein bisschen, ja, mir dünkt so ein bisschen, eine typische Entwicklung, die so in anderen Liga aber es gibt, da taucht so eine Mannschaft aus und dann auf aus dem Nichts und dann wird sie so ein bisschen leicht hochgejubelt. Also sie ist sehr solid, aber schauen wir mal, wie sich die nächsten Wochen entwickeln.
Aber ist nicht genau das der Trick im Moment bei dieser Corona-Meisterschaft, wo du nie weißt, ob du shootest und wenn du nicht mehr shootest, wie lange du nicht shootest und wenn du wieder shootest, wie viel Match du pro zwei Tage hast, dass du halt ein bisschen einen langweiligen Fußball spielst, einen, wo du nicht so viel Kraft brauchst, einen, wo du eher auf Goal von hinten gehst?
Ja, das macht Sinn, oder? Aber ja, es braucht ja dann noch mehr. Also.
Hast du das Gefühl, Lugano wäre aufgejubelt?
Ich habe so das Gefühl, also in der NZZ habe ich jetzt sogar den Text gelesen, wobei ich finde, das war richtig mit einem schönen Schluss gewesen, ja, und so halten sie es, oder so halten es zumindest ja auch der Jacobacci, also er sagt ja, das erste Ziel ist Klassenerhalt, aber dort denkt man, ja, warum nicht, um einen Meistertitel zu spielen, offenbar auch in der seiner TV-Stationen sind auch ähnlich euphorisch wie abends in Italien. Aber ja, also absteigen werden sie ja nicht, aber jetzt, dass sie wirklich da eine Saison können, durchziehen und vorne, ganz vorne mitspielen, das halte ich eher für unwahrscheinlich.
das halten sie wahrscheinlich selber auch für unwahrscheinlich.
Thomas, erzähl doch noch schnell, die hat Maurizio Jacobacci doch angerufen, weil er zufälligerweise auf die Podcast-Folge gestossen ist, wo er das Thema war, das grosse.
Das hat er gemacht, ja, und er war sehr irritiert über eine Wortwahl, über eine Psychologisierung, die Samuel manchmal dazu neigt, wo ihm vorgeworfen wurde, ist eben ein Minderwertigkeitskomplex. Und ich muss schon sagen, es ist eine massive Kritik an jemandem, wo ungehörig ist und wo nicht anständig ist. Und ich habe ihn begriffen, dass er sich gemolden hat, und ich habe das auch gut gefunden.
Jawohl, da müssen Sie genau drei Sachen sagen. Erstens, erstaunt mich das, dass du jetzt als Psychologamt für ihn, wer sich telefonisch kann melden kann, das mal als erstes. Zweitens muss ich gestehen, dass der Begriff Minderwertigkeitskomplex ein bisschen härtisch war. Man hätte es mit Minderwertigkeitsgefühl benennen. Und drittens ist ja das, was ich mit einem Minderwertigkeitsgefühl meine, auf einen Fußball beschränkt. Da kann ich uns jetzt gewisse Sprache und vielen Beobachtungen sagen, ja, der Herr Jacobacci hat auf den Fußball bezogen gewisse Minderwertigkeitsgefühl. Er fühlt sich unterbewertet, das ist er auch geworden, Zeit seiner Karriere, und das bringt er klar zum Ausdruck, also von dem her.
Gut, lasst uns doch weitergehen. Mir ist gerade ein Mail reingekommen, und wir haben ja letzte Woche angekündigt, dass die Liga ihre Regeln wird ändern, was Corona-Verschiebungsmöglichkeiten betrifft. Treue Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, dass Thomas da eigentlich ein Primär rausgehauen hat. Und jetzt ist es gerade gekommen, dass die Regeln tatsächlich verändert worden sind. Also wir dürfen nur noch Spielverschiebungsgesuche stellen, wenn man weniger als 14 Feldspieler und 2 Goalie zur Verfügung hat von einer Liste, die man vorher einreichen kann. Das heisst, Super League-Clubs können 30 Spieler einreichen und Challenge League-Clubs 25. Oder sie mühen wahrscheinlich, Thomas, oder?
Sie mühen, ja.
Sie mühen, ja, genau. Und wenn man von denen nur noch 13 Feldspieler hat oder nur noch 1 Goalie, dann dürfen wir das Spiel verschieben oder zumindest darum nachfragen, ob es verschoben wird.
Ist ja grossartig, wenn die Sendung mal einen Primär hat, oder?
Ja, wir werden immer primärlastiger, habe ich das Gefühl. Wollen wir nochmal einen Primär raushauen? Nein, ich habe nur gehört, ich habe eine Geschichte geschrieben. Viele von euch da draussen schreiben mir immer wieder mal wegen dem Fernsehen und haben das Gefühl, dass die Fernsehstationen im Moment mega viel Geld machen, weil ja niemand ins Stadion kann. So. Ich habe in der Sonntagszeitung eine Geschichte unter anderem zu diesem Thema geschrieben. Und da ist mir auch gesagt worden, dass im Moment offensichtlich Verhandlungen laufen zwischen den Clubs von der Super League und Blue. Ob man Saisonkartenbesitzerinnen und Besitzer 50% Rabatt gibt auf die Blue-Spiele oder auf Blue-Abos. Sozusagen als Kompensation dafür, dass die nicht ins Stadion reinkommen. Man zahlt dann zwar immer noch mal etwas für etwas, was man schon mal gezahlt hat, aber halt man zahlt weniger für etwas, was man schon mal etwas dafür gezahlt hat. Haben Sie das begriffen?
Ja, wir zahlen nicht 7,50 Franken, sondern 3,75.
90 ist es wahrscheinlich. 97 ist es, ja.
97 kostet das Spiel?
Also Luzern Vaduz kostet 97.
Ja. Aber Servet Lugano auch. Ausser man hat es auf SRF gespielt.
Gut, wenn man den Lavanchy gesehen hat, zahlt man 97 gerne wahrscheinlich, oder?
Also für den Numa Lavanchy zahle ich gerne 97. Oh, absolut. Und für den Schönbächler haben sich die 70 Franken, und damit kommen wir endlich zum FCZ und zur Seite, haben sich die 70 Franken auch gelohnt an diesem Wochenende, oder?
Ja, da gehen wir mal eine Halbzeit lang, es war 0 Franken im Schönbächler, weil ich gar nicht gemerkt habe, dass er auf dem Platz ist. Und ich habe erst gemerkt, dass er auf dem Platz ist, wo er dann in der Pause hat ein Interview gegeben bei Blue. Dann habe ich realisiert, dass es den Schönbächler noch gibt.
Es war wirklich krass gewesen. Ich und der Thomas hatten ja eine Konferenz gehabt, beruflicher Art, in der Pause von diesem Spiel. Und dann spricht der Thomas der Schönbächler an. Und ich bin so total irritiert und denkt, oh, habe ich das jetzt übersehen? Hat er tatsächlich gespielt?
Oh, ich weiß.
Und das ist natürlich vielleicht auf meine mangelnde Vorbereitung zurückzuführen, dass ich die Aufstellung zu wenig genau im Kopf behalten habe. Aber ich habe ihn wirklich nicht gesehen in der ersten Halbzeit. Okay, Aber dann ist ja die zweite Halbzeit gekommen. Ich kann das noch anschauen. Also ist er tatsächlich aufgestellt worden? Ist er kurzfristig ersetzt worden? Ja, egal. Aber er hat sich ja dann nachher wie noch gerettet mit der zweiten Halbzeit.
Ich bin ja kurz vor der Pause noch auf die Tribünenseite gewechselt. Also man hätte ihn eigentlich sehen können.
Aber ein Goal und ein Assist, also... Oder?
Ja, also es war schlussendlich eine grossartige Verwandlung vom Schönbächler. Er kommt, die zweite Halbzeit geht los, zuerst läuft er sensationell in die Schnittstelle, schießt das 1-0, dann lanciert er den Marquesano hervorragend mit einem so Lupfer, der eigentlich das 2-1 hätte müssen bedeuten, und dann spielt er sackstark in einen Lauf vom Cololli, wo der wirklich das 2-1 wird. Dann hat er nochmal eine gute Szene mit einem Dribbling, also es ist so sehr konzentriert innerhalb von kurzer Zeit ist die Begabung augenfällig geworden, wo er ja tatsächlich hat. Und, ja.
Die hat er sehr lange sehr gut versteckt, die Begabung.
Ja.
Also nicht nur in dem Match, sondern grundsätzlich in den letzten Wochen und Monaten. Oder?
Ich habe das im Matchbericht auch geschrieben, dass das halt bei ihm sehr speziell ist. Nach so vielen Verletzungen, nach so vielen Krisen, nach so vielen schlechten Spielen, wird er immer wie begleitet von der ganz grundsätzlichen Frage, reicht es nochmal? Wird er nochmal so gut, wie er damals als Nationalspieler sogar war? Bekommt er das leichtfüßige, künstlerische und auch effiziente zurück? Und das begleiten wie. Und ich habe auch geschrieben, also wenn er mit dieser ersten Halbzeit zurück in den Bus hätte müssen steigen und auf Zürich fahren, dann wäre es wieder losgegangen mit den Grundsatzdiskussionen über ihn. Weil er hat ja sehr wahrscheinlich auch nur gespielt, weil der formstarke Tosin nicht gespielt hat. Und es ist wie so eine Chance gewesen. Er hat dann nach dem Match schon ganz demütig gesagt, ja, ich bin froh gewesen, habe ich überhaupt mal wieder spielen können, zum ersten Mal in dieser Saison. Und wäre es dann mit der ersten Halbzeit geblieben, wäre nicht gut gewesen.
Die erste Halbzeit, ich glaube sowieso, wenn es bei dieser ersten Halbzeit geblieben wäre, wäre es glaube ich auch so gesamthaft nicht so toll gewesen als Erlebnis im Wallis.
Ja, absolut. Aber ich meine, also der FCZ ist jetzt wirklich so mal seit Jahren wieder in einer Situation von der Ruhe. Und okay, ist jetzt ein 0-0 im Wallis, das kann man besser machen, aber jetzt hat man unsere also, letzten vier Spiele...
Goal gegeben?
Nur ein Remi, nicht ein 0-0, ein 2-2, genau. Es ist jetzt halt ein Punkt geworden und ja, dann nimmt man mit und andere haben jetzt diese Saison im Wallis auch schon ein bisschen Mühe gehabt. Also der FCZ wird mit dem können leben. Es spricht auch für den FCZ, dass er eben einen Spieler wie der Schönbächler auf eine Art auch auffahren kann und ihn vielleicht eben sogar besser machen kann. Jetzt in der sehr robusten Struktur, mit der klaren taktischen Ausrichtung, mit der inneren Festigkeit, die sie haben, ja.
Thomas, du hast vor während der Fußballsitzung von Tamedia die auch sehr lobend über den Unterhaltungswert von FCZ-Match geäussert.
Habe ich das? Nein, es ist jetzt sicher nicht ein grosses Spektakel, das ist jetzt halt einfach so, aber ich glaube, das ist ja gar nicht gefragt im Moment, sondern ich finde, sie haben jetzt mal einen soliden Weg eingeschlagen. Sie fangen einfach mal eine Mannschaft an, von hinten aufzubauen, was absolut das Richtige ist. Es ist eine solidarische Mannschaft, auch wenn die erste Halbzeit rein vom Unterhaltungswert, also gestern jetzt im Wallis, also fürchterlich war, weil einfach nichts Spielerisches passiert ist, keine Qualität herum war, fußballerische Qualität herum war, weil es keine Chancen gegeben hat und nichts. Sondern einfach etwa 35 Foul und kleine, immer so kleine Scharmützel. Aber es ist eine Mannschaft, die wo solidarisch auftritt mit 11 Spielen, wo sich keiner schadet, ist nach hinten zu rennen. Also das finde ich, das ist eine bemerkenswerte Verwandlung. Und wenn es dann noch ein bisschen mehr so Szenen gibt, wie jetzt beispielsweise die vom 2-1, es war eigentlich ein Doppelpass von Cololli mit dem Schönbächler, dann schadet es dieser Mannschaft sicher auch nicht. Also sie ist nicht überattraktiv zum Schauen, es ist nicht überschäumender Fußball, aber nochmal, das braucht sie im Moment auch nicht. Sondern das kann sie dann vielleicht irgendwann einmal machen, wenn sie die nächsten 20 Spiele auch ungeschlagen überstanden hat.
Es war ja sehr interessant. Ich meine, der FCZ hat dreimal gewonnen mit dem Rizzo, ist ins Wallis gereist und hat gegen einen Gegner gespielt, der seit mehr als einem Monat kein Spiel hat absolviert, der von Corona so schwer ist getroffen wurde, wie sonst kein Team, das mehr als 20 Spieler in einer Quarantäne oder Isolation hatte, wo erst in der Woche wieder einigermaßen regulär trainiert hat. Und dann könnte man ja als FCZ jetzt in der momentanen Situation sagen, hey, hier müssen wir dominant auftreten, hier müssen wir ein eigenes Spiel aufziehen, für den Floskel zu brauchen. Die Sittner müssen wir jetzt einfach mal sicher dominieren, kontrollieren oder im Mindesten besiegen. Und der FCZ aber hat eben der Gefahr oder der Versuchung zum Übermüden ist sehr gut widerstanden. Und der Rizzo hat auch nach dem Spiel gesagt, hey, wir haben Video geschaut von dem Heimspiel vom FC Sion, wir haben sie klar analysiert, haben uns darauf eingestellt, immer noch Defense first. Und das zeigt mir doch, dass ja, man ist auf einem Weg, man macht jetzt ein bisschen einen Prozess durch und ist jetzt aber noch nicht bereit, für da irgendwie eben den Gegner an der Wand zu spielen. Und da ist man sehr demütig und das spricht für den FCZ und für den Rizzo.
Dominik, ist dir bei der Zusammenfassung auch der Jared Casa so aufgefallen?
Ja, er hat ja schon vorher, also bevor er das Goal schießt, hat er ja schon eine ähnliche Szene. Also,
das ist eigentlich die beste Szene fast,
ja,
oder?
Ja, enorm wuchtig, hat er mir gedacht, ja. Aber eben, es also ist wirklich ein kleines Sample, würde ich jetzt da sagen, das ich da habe gesehen von ihm.
Also,
aber ist mir aufgefallen.
Er schießt das Goal, oder? Und hat vorher eine Szene, wo er durch zwei durchläuft, wie wenn sie gar nicht dort wären, mit einem unglaublichen Speed. Samuel, ist das irgendwie der nächste Matheus Cunha, oder?
Ja, dafür ist wahrscheinlich die Technik zu wenig ausgeprägt. Wahnsinnig schneller Spieler, sehr robuster Spieler und jetzt ist die Frage, ob man ihn so ein bisschen kanalisieren kann und ob man seine Technik kann verbessern kann, weil jetzt hat er wirklich lustigerweise in der Meisterschaft schon sehr viele, sehr gute Chancen vergeben. Gerade im ersten Spiel in St. Gallen hat er das leere Goal verfehlt. Nachher nochmal. Ja, es ist halt einer von wahnsinnig vielen Spielern in den vergangenen Jahren, die von Sion verpflichtet worden sind und wo man einfach mal hofft, dass sie explodieren, wie damals der Matheus Cunha explodiert ist. Und in der Tendenz würde ich jetzt sagen, dass das schon zwei, drei Schuhnummern kleiner ist, aber vielleicht wird es ja gut ein Superleague-Spieler.
Was ich noch gestaunt habe, jetzt bei deinen Ausführungen, Samuel, es hat so fast so getönt wie der Spitzenclub, ja, vom Canepo oder selbst erklärt, Spitzenclub. Also die Attitüde müsste haben, da auf Sio zu gehen und dann die Mannschaft in Sio noch zu dominieren und dann schaue ich mal die Aufstellung an und auch die Mannschaft oder Kader. Und dann muss man doch einfach auch zum Schluss kommen, dass das einfach Qualität ist von einem Mittelfeldclub, dass sie es momentan sehr gut machen. Also ich meine auch jetzt zum Beispiel gerade im Sturm, also wer soll die Goal schießen? Der Kramer ziemlich harmlos, der Sisse ist ja auch bezeichnend, der hat ja noch das 3-2 auf dem Fuß, aber er ist halt auch, ich habe kurz seine Statistik angeschaut, also er hat in seiner Karriere hat er einmal mehr als 10 Goal geschossen und das ist in der zweiten Liga interregional gewesen, glaube ich, für die zweite Mannschaft vom FC Lugano. Sonst diese Saison anfangs 1 Goal, letzte Saison in der zweiten Bundesliga 1 Goal, in der Super League 1 Goal, vor 2 Jahren 3 Goal in der Super League. Ja, also von dem her, es ist halt einfach ist eine Qualitätsfrage und ich glaube, der FCZ kann zufrieden sein, wenn er im Mittelfeld landet.
Schauen auf die Tabelle. IB 7 Goal, FCZ 12 Goal.
Ist gut, ja. Ich meine, die 5-Goal-Differenz hätte IB allein gegen St. Gallen im Heimspiel können schiessen.
Hätte, Fahrradkette, sagt der Murat Yakin einmal.
Ist gut. Können wir irgendwie Ende Vorrunde noch einmal auf das
Nein, Zeit. Ist gut. Alles gut. Alles
vielleicht zum
gut.
Gleichen Zeitpunkt wie durch Tim Klose zurückkommt.
Genau.
Wo er gesagt hat, es hat auch schon Zeitpunkte gegeben, wo man 12 Punkte hinter drin war. Wenn man dann noch je nachdem, wie 7 oder 6 Runden IB hat 7 gespielt und der FCB 6, wenn man dann schon 12 Punkte Rückstand hatte, glaubst du. Gut. Was mich noch beschäftigt hat, ich weiß nicht, ob es euch beschäftigt hat, die Runde, es hat so wieder ein paar Handspiele gegeben. Und ich habe tatsächlich für IB gegen Basel die 7.90 Franken ausgegeben. Und da tätscht ja der Ball gar nicht so sanft an die Hand von Tim Klose. Beim Schuss von Mesha Gelias, glaubst du, gesehen, Dominik?
Genau, ja, in der 10. Minute, ja.
Und Ich habe nachher die Hand angeschaut und habe meiner älteren Tochter gerade gesagt, da ist irgendetwas gebrochen. Und dann hat er dann weitergeschaut und hat auf Insta so eine blaue Hand nachher gepostet, dass man, glaube ich, hat sich, glaube ich, wirklich irgendetwas gebrochen. Und nachher hat der Marcel Reif, den ich eigentlich gerne zuhöre, im Studio sich entrüstet darüber, dass das jetzt keine Penalty gegeben hat. Und nachher sind sie dann tatsächlich noch die Regeln nachgelesen. Und es ist halt laut Regeln ist es halt einfach keine Penalty. Und dann haben wir so doof, wie wenn das jetzt furchtbar unverständlich wäre, dass das keine Penalty ist. Begreift ihr, warum das keine Penalty ist?
Ja, weil es einfach keine Absicht ist. Ganz einfach.
Ja, also ich finde auch gut, wirklich. Also es ist gut, ist keine Penalty. Aber es zeigt halt einfach wirklich, die Handsregel hat sich wirklich zum grössten Ärgernis, was die Regeln betreffen, im Fußball gemausert, muss man also sagen. Also da weiss jetzt wirklich kein Mensch mehr, was jetzt Sache ist. Eben, man muss dann so ein Regelwerk gehen nachschlagen. Und, also ich finde es gut, wirklich, er wollte einfach reinrutschen. Ich meine, es ist nicht eine unnatürliche Bewegung. Man muss ja irgendwie den Arm irgendwo haben, wenn man reinrutscht. Und ich finde es gut, kein Penalty, aber es zeigt einfach, das ist so ein Problem. Also in jedem Match, fast in jedem Match wird irgendwo über ein Hands diskutiert. Und auch jedes Mal, wenn jetzt ein Spieler aus einem Meter angeschaut wird, ist die neueste, wirklich das neueste Soul-Model, ist einfach, dass aufgeschrauen wird. Das gehört mir jetzt halt auch gut in den leeren Stadien. Jeder Spieler mögt. Also es ist wirklich furchtbar. Und also, ich hoffe sehr, dass da spätestens im Sommer wirklich Anpassungen vorgenommen werden wieder.
Ja, aber eben, also gerade bei diesem Fall Klose ist ja das Reglement sehr klar. Ich will auch nicht behaupten, dass ich das lese, weil es liest ja mehr oder weniger niemand und alle sagen, ja, man kommt nicht raus, aber niemand liest das Reglement. Aber bei Blue ist das im Nachgang vom Spiel oder in der Pause sehr gut erklärt worden, dass im Regelwerk steht, dass wenn du im Fallen bist und den Arm quasi nutzt, für dich abzustützen und dann angeschossen wirst, dass es kein Penalty ist. Also,
ich erinnere mich an Penalty, wo Basel, glaube ich, gegen sich bekommt in Genf, oder? Also wo sich auch das Forza ja ziemlich stark darüber hat aufgeregt, oder? Und dort ist eigentlich auch, der Spieler ist aufgumpelt und zum Aufgumpen braucht man halt irgendwie den Arm, weil sonst kommt man nicht in die Luft. Und dann hat der Ball irgendwie aus einem Meter an die Hand bekommen. Da ist es dann ein Penalty gewesen und da sind wir eben zumindest drin in der Diskussion. Es ist eben sehr unklar, auch, wie die Schiedsrichter zum Teil die Regeln auslegen.
Aber ich glaube, das gerade beim Grätschen ist es so klar definiert, wenn du grätschst und die Hand ist unter deinem Körper und nicht hinter deinem Körper und nicht über deinem Körper, dann ist es keine Hand.
Gut, es war ja eigentlich hinter dem Körper gewesen, also, aber ja, also wirklich, ich finde, er ist normal reingerutscht, also es ist echt ganz normale Bewegung und keine Hand, aber eben.
Ich habe am 4. Oktober habe ich eine grosse Geschichte zu dem Thema Handspiel gemacht, aufgrund von dem Zwischenfall bei Servet gegen Basel. Und dort die Handsregeln erklärt und es wäre eigentlich gar nicht so kompliziert, um sie zu verstehen. Das Problem ist nur, was der Samuel richtig gesagt hat, es redet alle, aber es liest niemand die Regelung. Also es liest niemand die Regeln, oder? Und ich meine das mit dem Klose, wenn der Punkt liest, ein Spieler berührt den Ball in Fallen mit der Hand, querstrich dem Arm, wobei sich sein Arm dabei zum Abfangen des Sturzes zwischen Körper und Boden befindet und nicht seitlich oder senkrecht vom Körper weggestreckt wird, dann ist es einfach kein Hands. Und das denke ich mir jetzt nicht ein wahnsinnig komplizierter Punkt, wo man sich muss aufregen drüber. Oder?
Es gibt übrigens von der IFAB, also von den Regelhütern, wo ja, glaube ich, das Altersdurchschnitt 124 ist.
Jetzt kommst du auch noch mit der Märchen.
Gibt es eine App? Die sind alle ganz jung. Also von der IFAB.
Das sind Generalsekretäre von der jeweiligen Landesverband und die sind nicht 140.
Okay, also wo im Durchschnitt 44 sind, gibt es eine App, die kann man sich aufs Handy nehmen und dann kann man das immer nachlesen. Das ist wahnsinnig auch beruhigend, wenn gerade nicht die erste Halbzeit von Servet gegen Lugano läuft und ich Mühe habe beim Einschlafen, lese ich das amix. Es hat noch eine zweite Szene gegeben, und zwar bei Servet gegen Lugano, und zwar das 1-0, ist euch das aufgefallen? Dort wird der Herr Kjei wird angeschossen, ziemlich genital, und ringt sich dann noch, bevor dass er zusammenbricht, zum Goalschuss durch. Und ich meinte, ihm geht doch der Ball auch unter anderem an die Hand, weil er ja logischerweise probiert, seine Kronjuwelen zu schützen. Und er wird recht lang diskutiert mit dem VAR und das Goal wird nachher gegeben. Und ich glaube, nach Regeln, sobald der Ball irgendwie an der Hand ist, dürfte es eigentlich nicht geben.
Nein, das ist richtig. Das ist richtig. Und das ist sicher auch eine Regelung, wo's beim Board, beim International Football Association Board mal müsste da anschauen. Aber es hat einen vernünftigen Kopf, das ist ein Generalsekretär von dem Board. Das ist ganz ein, Achtung Florian, ein junger, dynamischer Deutscher mit polnischen Wurzeln, und die haben ja ihr Büro zumindest in Zürich. Das haben wahrscheinlich möglicherweise auch die wenigsten Leute gewusst, oder wissen, dass die wenigsten Leute, dass die zumindest in Zürich daheim sind. Das Problem ist, es ist vieles erkannt bei denen, aber es ist nicht immer alles so einfach zum schnellen Umsetzen, zum Änderungen umsetzen.
Ich habe tatsächlich gedacht, dass die irgendwie in Schottland in einem Moor sitzen, in so einem Castle irgendwie.
Das kann ich mir vorstellen, dass du das gedacht hast. Nein, es ist mitten in Zürich im Niederdorf.
Also irgendwie finde ich es, ich fände es schöner in Schottland.
Ich möchte noch dazu sagen, also ich finde schon wirklich so ein bisschen das Fazit von Thomas und Samuel schon noch speziell, weil wir diskutieren jetzt hier zum wiederholten Mal über ein Hands, und ich erlebe so schön, da wird immer wieder über Hands diskutiert. Ja, man kann schon sagen, wenn man die Regeln genau liest, aber eben, es ist das Problem, oder? Jeder Schiri legt die Regeln ein bisschen anders aus. Also, zum Teil gibt es Hands für etwas, wo andere Schiri nicht Hands gibt. Und mir denkt schon, dass sich das im letzten Jahr, mit der Regelanpassung schon noch zum Schlechteren hat entwickelt, muss ich sagen.
Da muss ich jetzt schon etwas dazu sagen. Wenn das wirklich so ist, dass wir so viel mal über Hands haben diskutiert, dann empfehle ich wirklich, dass wir mit dem sofort aufhören. Weil ich finde es immer so ein bisschen ungut, wenn man Schiedsrichterentscheid diskutiert. Das ist so eine Ebene, wo man eigentlich überhaupt keinen Einfluss hat, aber alle Leute das Gefühl haben, sie wissen es besser, und sie können auch noch ihren Input geben, und schlussendlich lernt man das auch wieder in den Junioren ganz am Anfang, dass der Schiedsrichter einfach Luft ist und dass man Entscheidungen zu akzeptieren hat, und so schlage ich vor, dass wir unsere Diskussionszeit besser nutzen.
Gut, also wir dürfen über Kantonsärzte nicht mehr reden. Okay, jetzt dürfen wir über die Schiedsrichter nicht mehr reden, weil die sind außerhalb von unserem Einflussbereich. Wieso reden wir dann über Trainer? Die Arbeit der Trainer ist auch außerhalb von unserem Einflussbereich. Wieso reden wir über Stürmer, die Goal nicht schiessen? Die sind ja auch außerhalb von unserem Einflussbereich. Also mit dieser Argumentation muss ich sagen, da kannst du die Diskussion nach 0 Sekunden beenden.
Mang einem Trainer oder Stürmer würde es noch gut tun, ich würde diese Hinweise anhören.
Schiedsrichtermenge ist auch.
Das Fußball als Spiel mit den ganzen Protagonisten, Trainer, Spieler, ist ja per se mal diskussionswürdig, interpretationswürdig. Aber ich muss doch nicht auf die Schiedsrichter hören. Das sind die ärmsten Kleinen im Umzug, und die sind sehr schützenswert, finde ich.
Aber wir sind ja gar nicht auf die Schiedsrichter losgegangen. Es geht ja einfach darum, was sie für Regeln haben, was sie müssen umsetzen. Aber ich finde, Schiedsrichter sind ein bisschen das Wetter von der Fußballdiskussion, oder? Also das Wetter kann man ja auch nicht beeinflussen, und trotzdem schwätzt man ja die ganze Zeit über das Wetter. Macht das keinen Sinn?
Mal, das war sensationell. Das ist jetzt also, das war pure Poesie.
ESPN hat eine grosse Geschichte gemacht, die mache ich in unserem Newsletter. Für den kann man sich anmelden, entweder bei mir, florian.ratz@tamedia.ch, oder über unseren Insta-Kanal dritte.halbzeit.podcast. Dann mache ich die Geschichte rein von ESPN. Da ist einer tatsächlich also angesessen und hat bei den grossen Ligen geschaut, wie der Trend ist von Handspenalty. Und spektakulär ist Premier League, wo noch vor zwei Saisons pro 27,14 Spiele Handspenalty gegeben hat. Und in der aktuellen Saison ist es also in jedem 8,6. Spiel ein Handspenalty.
Das ist das grosse Ärgernis für die Trainer in der Premier League, die Handsregelung, die jetzt dort implementiert worden ist, die eingeführt worden ist.
Die führt noch dazu, dass der Roy Hodgson zurücktritt aus dem Fußball.
Er regt sich grauenhaft auf. Also der Puls ist einmal relativ hoch bei ihm, wenn er über Handsituationen redet.
Alles Nebenschauplatz. Die Leute haben eigentlich genug
zu tun. Nein, da geht es um Existenzielles bei einigen Sachen.
Ja.
Der Roy war für mich eigentlich, so stelle ich mir eigentlich ein IFAB-Mitglied vor, in dem Schloss in Schottland, im schottischen Moor.
Und noch übrigens, also noch kurz dazu, also in der Bundesliga übrigens ist irgendwie auch, ist man auf Kurs zum neuen Benaldi-Rekord, jetzt irgendwie nach 7 Spieltagen hat es dann auch schon 30 Benaldi gegeben und der Hummels, den ich noch so als vernünftige Person einschätze, hat sich auch dazu geäussert, hat es auch kritisiert, also es zeigt einfach, die Regeln sind in den letzten Jahren nicht zum Guten verändert worden.
Bundesliga im Moment, jedes 9. Spiel haben sie Penalti, hat aber schon vor 2 Saisons, es ist einmal bei 9,87 gewesen. Spektakulär ist die Champions League, 4,36 Spiel, also in jedem 4,5, der 4,1-Drittelte, jedem 4,1-Drittelte Spiel gibt es ein Handspenalti im Moment. Das, also das spricht für die Qualität der Spieler in der Champions League, oder? Die treffen die Hand einfach am besten.
Oder vielleicht sind es auch die Penalty, die noch zusätzlich wiederholt werden, weil der Goal in die Linie verlässt. Oder dass dann Waro und Seredie insgesamt 3-mal schiessen können. Und, ja. Das ist noch so ein Ärgernis. So, jetzt haben wir den Kreis geschlossen.
Jetzt können wir über Seredie seine Schusstechnik können wir auch noch diskutieren.
Was machen wir dann das nächste Mal?
Aber das ist wahrscheinlich möglicherweise außerhalb von unserem Einflusskreis. Darum können wir nicht weiterreden darüber. Ja, du
darum darf man reden. Ich erinnere noch ganz kurz daran, dass der Seredie damals das Penalty-Duell gegen den Christian Constantin verloren hat, wenn er mich erinnert, von 20 Minuten begleitet live, hat er 20 Penalty gegen den Constantin geschossen und hat auch irgendwie die Wette verloren und das Team ist jetzt eine Pizza einladen. Und ich finde es schon sehr, sehr krut, dass der allmächtige Christian Constantin jemanden zum Penalty laden anläufen, der nicht einmal gegen ihn hätte können Penalty versenken.
Es sind aber, glaube ich, keine Penalty gewesen. Entschuldigung, wenn ich da schnell dazwischen grätsche.
Schuss aus der Strafraumgrenze. Schuss
aus der Strafraumgrenze, genau. Und der Christian Constantin hat sich einmal beim FC Basel schriftlich als Goalie beworben. Habt ihr das gewusst?
Das habe ich, glaube ich, gewusst, ja.
Es ist eine sehr schöne Geschichte. Das Schreiben gibt es sogar. Und ist uns mal... Ich war noch bei der Tagessuche, haben wir das mal dafür veröffentlichen.
Kannst du so ein Newsletter dranhängen?
Ich muss schauen, ob ich es noch finde, das Schreiben. Ja. Damit sind wir endgültig fertig. Ich würde mich noch schnell bei der Nathalie bedanken, einer treuen Hörerin, die mir einen Brief geschrieben hat, eine Mail geschrieben hat, kein Brief, sondern eine Mail. Und mir geschrieben hat, sie höre immer wieder auch die alten Folgen. Und zwar beim Nochmalhören gelingt es mir oft, die Erinnerung an den Ort hinaufzubeschwören, wo ich die Folge zum ersten Mal gehört habe. Das ist doch schön. Ich danke der Nathalie und allen, die bis dahin mitgelost haben. Ich danke fürs Mitschwätzen. Wir kommen in einer Woche wieder. Dann mit dem Kai Foser, der es beim Lernen so langweilig hat, dass er unbedingt wieder doch in den Podcast will kommen. Und wir steigen aus mit einem Wunsch von Thomas. Und zwar ist es ein ghanaischer Komiker, der Akwasi Boadi. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Es könnte ein bisschen lauter werden. Aufpassen.
Now, Football. English Premier League. Everton 1, Manchester United 3. Crystal Palace 4, Leeds United 1, Chelsea 4, the Reading United 1, West Ham 1, Fulham 0. Sunday, West Bromwich 0, Tottenham Hotspur 1. Leicester City 1. Wolverhampton 0. Manchester City 1. Liverpool 1. Arsenal 0. Aston Villa 3. Serie A. Cagliari 2, Sampdoria 0, Benevento 0, Spezia 3. Bamba 0. Fiorentina 0. Liazzi 1. Juventus 1. Atlanta 1. Interessant 1. Guinea 1. Roma 3. Borussia 3. Borussia Dortmund 2. Bayern Munich 3. Wolfsburg 2. Hoffenheim 1. Leverkusen 4. Bristol Margaret 3. Viewers, here is the end of the rare news. Indeed, it's a rare news. Read by Akwasi Buodi Akrobato.